palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, meine lieben Leute, diese Folge geht hoffentlich noch besser rein in den Gehörgang als das Nebelhorn. Das konnte ich mir natürlich nicht verkneifen zum Anfang dieser Folge. Es ist Sonntagabend, neuer Zeit, 22.13 Uhr aktuell, da wir diese Aufnahme starten. Ich hoffe, dass bis Montag früh das in euren Podcatchern ist. Für jegliche Störgeräusche möchte ich mich nicht mal entschuldigen, sondern die sind jetzt Teil des Programms, denn wenn ihr wüsstet, wie diese Aufnahmesituation jetzt noch entstanden ist und wie auch immer. Ich grüße zum einen nach Hamburg, Marius.
Moin.
Und wir sind mal wieder zu dritt und es ist Christian Bernhard am Start, der heute 8 Tore gesehen hat.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und zumindest 8 Tore hast du beruflich gesehen. Ich denke, du hast vielleicht noch das ein oder andere Tor sonst auch noch mitgesehen. Christian war Experte beim Derby d'Italia, da wollen wir heute natürlich drüber sprechen, aber auch über noch vieles mehr. Mal sehen, wie wir das alles unterbekommen wollen. Natürlich wollen wir aber zu Beginn die Community unterbekommen, so wie wir es immer tun. Und da ist reingeflattert bei Spotify, sehe ich gerade noch, von Kevin die Nachricht. Erstmal bedankt er sich für den wöchentlichen, sehr unterhaltsamen Content zum italienischen Fußball. Sehr gerne. Während meines Fahrradtrips durch Japan, immer eine willkommene Abwechslung. Das ist mal Serie Amore international, geil, würde ich sagen. Zusätzlich eine Anfrage. Wäre es möglich, dass ihr am Ende der Folge eine kleine Ergebnisprognose für die Spiele des kommenden Spieltags abgebt? Besonders welche Spiele, ja, pass auf, und jetzt, besonders welche Spiele sich eventuell lohnen könnten zu schauen, weil zum Beispiel viele Tore zu erwarten sind oder um welche man besser einen großen Bogen macht. Ich hoffe, du machst, Kevin, trotzdem einen Bogen um alle in Sachen von Glücksspiel. Das klingt so ein bisschen. Na, wo kann man over under wetten? Liebe Grüße aus Fernost. Ja, das können wir machen. Mal sehen, wie wir das heute unterbekommen, weil es sind ja tatsächlich schon jetzt Dienstag und Mittwoch die nächsten Spiele und dann wieder drauf. Aber wir können, wenn das gewünscht ist, gerne mal so diesen Ausblick-Part, den wir hinten raus doch meistens aber nur so als Programmhinweis machen, vielleicht auch inhaltlich noch ein bisschen füllen.
Können ja sagen, was wir uns vielleicht angucken. Einfach.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja, und schade, dass jetzt erst zur kommenden Woche damit gestartet wird, denn vor diesem Sonntag war ja eigentlich klar, dass Inter Juve 4-4 ausgeht.
Ja. Das stimmt.
Absolut, ey, mit Unentschieden habe ich gerechnet, aber mit so vielen Toren nicht. Dann haben wir noch den Nils, der grüßt und sagt, meine Liebe zum Calcio entstand kurioserweise durch das Ultimate Team von FIFA 13. Das ist auch schon ein paar Jährchen hin. Da man dort noch ein zweites Team wegen dem Regenerieren von Fitness brauchte. Mein erstes Team war Bundesliga und mein zweites Team wurde dann Serie A. Seitdem wuchs meine Liebe zu Serie A immer mehr und ich verliebte mich in Spieler wie Hamsik, Di Natale, Nainggolan und Co. Besonders geliebt habe ich damals Totti, der dort sehr langsam, ach guck mal, jetzt ist doch das 5:1 für die Fiorentina gefallen, der dort sehr langsam, aber alles zerschossen hat. Meine Mount Rushmore wäre Maldini, Buffon, Di Natale und Totti. Viele Liebe an euch und die Community. Oh, da kommt mir gerade, wir haben die letzten Wochen, Christian, kam mal die Frage, welche vier Granden bei unserem Mount Rushmore abgebildet werden. Hast du so aus dem Stegreif deine vier, die du da in Stein meißeln würdest?
Boah, okay. Ja, das ist jetzt schwierig.
Also komm, tatsächlich bei uns waren es natürlich persönliche Verbindungen. Es kann Alltime sein, die man selber gesehen hat. Pass auf, du kriegst eine Minute Zeit zum Nachdenken und ich mache so lange, sage ich euch, was Fabio geschrieben hat. So, ich bin ein wenig spät, aber hier mal mein anderen Namen für den Calciomore. Oh, Mount Calciomore, ja gut. Die Helden, die mich zur Serie A holten und dafür sorgten, dass ich dabei blieb, sind schon oft erwähnt worden. Del Piero, Buffon, Totti, Zanetti, Baccio. Aber ich würde gern so Namen nennen, mit denen ich auch mein Leben in Calcio verbinde, die aber nicht in der ersten Reihe stehen, wie die eben erwähnten. Peruzzi fürs Tor, in der Verteidigung Di Livio, Mittelfeld ein Marchisio und im Sturm Del Vecchio. Mit diesen Namen verbinde ich auch so viel, obwohl die das Standing der in Anführungszeichen großen Helden erreicht haben. nicht erreicht haben. Vielleicht fehlt er, aber
wahrscheinlich
sind wir uns auch Helden, ne? Zu dem VAR-Abseitsblödsinn kann ich nur eines sagen. Inzaghi plus VAR ist gleich Morata bei Juve. Wenn einer 1 Zentimeter im Abseits steht und dies geahndet wird, dann macht der das macht den Fußball nicht besser und neue Regeln sollten doch den Fußball besser machen, oder? Tja, da musst du an anderer Stelle nachfragen. Tja, waren das jetzt 60 Sekunden, Christian? Wie sieht dein Mount Rushmore aus? Komm, ja, schieß.
Ich hau einfach mal raus. Maldini, Nesta, Del Piero, Nedved.
Oh, Nedved, oh, Pavel Nedved. Stark. Sehr schön, sehr schön. Ja.
Stark. Pavel Nedved, absolutes Muss bei mir.
Okay.
Ja, sonst glaube ich, die anderen Namen sind nicht so schlecht. Gibt's, ich glaube, wir könnten alle noch 20 andere aufzählen, aber
absolut.
Weil du mich jetzt da so auf dem falschen Fuß erwischt hast, sind die jetzt einfach mal so raus.
Okay. Ich wär zum Beispiel in der Folge, wo wir das gemacht haben, hatte ich Diego Maradona nicht unter meinen ersten vier und nur durch Marios ja. Einsatz sozusagen habe ich den dann kurz noch eingewechselt.
Ja, ich meine, hier ist die Frage, geht man hier alle Zeiten durch oder
ja,
schaut
natürlich.
Man nicht mehr auf die Zeiten, ja. Wo man mehr mitbekommen hat? Ja, ich glaube. Aber ja, witzig. Ich glaube, man könnte sehr viele Mount Rushmores aufstellen, würde ich mal sagen.
Definitiv. Grüße an Nils nochmal speziell, der ist die letzten Wochen durch Sticker-Einsatz aufgefallen und hat, glaube ich, unter anderem in Buxtehude Serie Amore-Werbung gemacht.
Stark. Oh, mal sehen, ob das Petrosilius Zwackelmann sieht, wenn er da mal auf dem Tempel vorbeifliegt. Also. Gott, Junge, ey, also wirklich, mein Kopf ist total voll mit random Zeug.
Ich möchte Pirl auch noch einbringen. Ist zu spät, ich weiß ja. Das und wird mich jetzt noch die ganze Sendung begleiten.
Und weil du jetzt gerade auch noch Sticker gesagt hast, hier liegen noch Briefumschläge, die zum Briefkasten müssen. Oh Mann, ey. Es hat alles, es kommt alles, Freunde, es kommt alles. So, bald gibt's auch ein Mount Rushmore für unsere Community, denn die hat auch jetzt in dieser Champions League Woche, die man schon fast schon wieder hätte vergessen können angesichts der Serie A Spieltage am Wochenende, da wurde auch geliefert. Wir haben Berichte aus Mailand. Und von Benny und Jonas. Und wir lassen jetzt mal den lieben Benny beginnen.
Ciao a tutti. Hallo Mario. Hallo Marius. Ich war gestern spontan im Stadion und habe mir Milan gegen Brügge angeschaut und hier mein Stadionerlebnis. Ich war zum ersten Mal im San Siro und ich war echt fasziniert, als ich das erste Mal vor diesem riesen Stadion gestanden bin. Da kommt man echt in Staunen. Ich war etwa 2 Stunden vor Spielbeginn beim Stadion und habe dann noch ein Panino mit Salsiccia gegessen, bevor ich dann ins Stadion gegangen bin. Zur Atmosphäre. Die Curva Sud hat bis auf 1-2 Ausnahmen bis zur 80. Minute geschwiegen und hat boykottiert. Ich glaube, es ging darum, dass in Zukunft einigen Fanclubs das Vorverkaufsrecht entzogen wird und auch, dass sie nicht mehr den Namen von den Tickets wechseln können. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, also ich lasse mich von Besseren belehren, wenn einer von euch das besser weiß. Dann ab der 80. Minute haben sie dann zum Singen begonnen und es war Gänsehautstimmung im Stadion. Zur Stimmung noch was, ich hätte eine Frage, vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Es war so, dass als Brügge die rote Karte bekommen hat, haben die Milan-Fans die Handys rausgenommen, haben die Taschenlampe eingeschalten und haben so von oben nach unten zum Schwenken begonnen. Das ist auch passiert, dass Brügge den Ausgleich gemacht hat. Kann mir das einer von euch erklären, was das zu bedeuten hat? Dann zum Spiel. Also das Spiel ging 3-1 aus. Die Tore hat Pulisic und Reinders geschossen. Und was noch zu erwähnen ist, dass Kamada hat sein Champions League Debüt gegeben und es wäre noch fast so schön gewesen, weil er hat auch ein Tor geschossen, was aber leider wegen Abseits zurückgenommen wurde. Dann gab es, wie ich schon vorher kurz erwähnt habe, eine rote Karte für einen Brügge-Spieler. Das war in der 40. Minute. Und noch zum Spiel, also die ersten 10 Minuten gehörten klar Brügge und da hatte Milan echt Glück, dass sie nicht 1-0 zurücklagen. Entschuldigung. Im Großen und Ganzen hat Milan dann verdient gewonnen, auch wenn es Phasen gab, in denen sie Brügge unnötigerweise wieder ins Spiel zurückkommen ließen. Und ja, das war mein Stadionerlebnis. Ich kann jedem von euch empfehlen, wenn er in Mailand ist, ins Stadion zu gehen. Auch vielleicht, wenn es ein Champions-League-Spiel ist gegen einen vermeintlich schwacheren Gegner, weil dann könnt ihr am Tag auch noch schauen, ob es Last-Minute-Tickets gibt. Ich habe das so bekommen, weil ich halt einfach unter 30 bin und da gab es einen Rabatt. Ich bin auch beim Spiel Milan gegen Juve Ende November. Wenn jemand von euch auch dort ist, könnt ihr euch gern bei mir melden oder auch, wenn ihr so in Mailand seid, weil ich wohne jetzt für 6 Monate dort, weil ich eben hier studiere. Und ja, liebe Grüße an die Community. Bis bald.
Hey, da waren jetzt wirklich auch gute Tipps mit dabei und Fragen. Die gebe ich jetzt auch einfach mal an die Community weiter. Ich bin da in dem Boykott-Thema nicht vollständig drin. Und ich bin auch kein passionierter und ausgebildeter Smartphone-Schwenker. Was es damit auf sich hat, weiß ich nicht genauso. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, zum Thema gemeinsam mit Benny ins Stadion gehen. Ihr könnt ihn über Insta anhauen. Da ist sein Handle @BennyTakesPhotos. Benny mit 2NY, takes, ja, Englisch, ne? Und dann hinten bleiben wir auch im Englischen, Photos mit PH. Der wird nach eigener Aussage auf jeden Fall bei Milan Juve sein. Milan Roter Stern und Milan Sassuolo. Also da erwarten wir Stadionerlebnisse gerne auch gemeinsam eingesprochen, wenn ihr das machen wollt. Würde mich freuen. Und wir legen noch mal nach. Und lassen den Jonas von seinem San Siro-Erlebnis berichten.
Ciao Mario, ciao Marius. Ich habe nochmal ein Stadionerlebnis für euch, was so halbwegs schön war. Kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Ein großer Traum von mir war es nämlich immer, die Champions-League-Hymne in San Siro zu hören, weil ich auch großer Milan-Fan bin. Meine Freundin und ich waren letztes Jahr das erste Mal dann in Mailand in San Siro, Milan gegen Lazio. Zum Glück einen schönen Sieg gesehen und auch eine richtig geile Atmosphäre. Wir saßen relativ nah an der Kurve Süd und es war schon echt, glaube ich, das beste Stadionerlebnis, was ich jemals hatte. Dieses Jahr wollten wir uns Milan gegen Brügge ansehen. Wir hatten gleichzeitig Urlaub und dachten wir so, ach komm, nehmen wir das mal mit. Und ehrlich gesagt stand diese ganze Reise schon ein bisschen unter schlechten Vorzeichen, denn wir wollten eigentlich am Sonntag nach Bergamo fliegen, weil es da aus Hannover einen neuen Direktflug gab, der sehr, sehr entspannt aussah. Das Problem, unser Flug am Sonntag ist dann ausgefallen. Das Spiel war ja dann am Dienstag und es flog kein Flugzeug mehr. Das heißt, wir mussten 24 Stunden später dann doch direkt nach Mailand fliegen über Wien, was ein bisschen stressiger war. Und uns fehlte dadurch halt einen Urlaubstag und irgendwie war generell die Grundstimmung so ein bisschen gestresst. Dann kamen wir Dienstag, aber auf jeden Fall ganz normal am San Siro an, hat auch alles funktioniert, waren sehr, sehr früh da und was ich tatsächlich ganz cool finde, ist, dass es halt immer diese riesigen Fanmeilen gibt vorm Stadion, wo man sich nochmal mit Essen, mit Trinken und mit Fanartikeln zukleistern kann. Ich habe mir letztes Jahr schon so einen Matchday-Schal da geholt, irgendwie als Erinnerung, das habe ich diesmal wieder gemacht. Ich muss sagen, diese Matchday-Schals sehen immer ein bisschen schwierig aus, aber als Erinnerungsstück ist das eigentlich immer ganz cool. Im Stadion angekommen war es auch gar kein Problem. Wir saßen diesmal auf der anderen Seite, also auf der großen Tribüne, wo quasi 3 Tribünenabschnitte sind. Das letzte Mal saßen wir auf der anderen Seite, aber auch wieder relativ nah an der Kurve Süd dran, damit wir halt auch schön die Stimmung mitbekommen. Aus Brügge waren tatsächlich ziemlich viele Fans mit. Das hat man auch schon in der Stadt davor gemerkt. Also in der Innenstadt war alles so ganz schön blau und schwarz und das nicht wegen Inter, sondern tatsächlich wegen Brügge. Und dann war es tatsächlich auch ganz cool, dass die den kompletten Auswärtsblock eigentlich voll gemacht haben und echt auch gute Stimmung gemacht haben. Das Hauptproblem an diesem Stadionausflug, was ich hatte, war nämlich, dass die Kurve Süd in den Boykott gegangen ist. Das hat ja gegen Udine zum Teil schon angefangen. Man hat auch eine ziemlich angespannte Stimmung zwischen Fans und Polizei gemerkt. Es sind nämlich auch immer wieder Polizeihubschrauber über dem Stadion lang gekreist. Das, soweit ich es verstanden habe, mein gebrochenes Italienisch auf Twitter, gibt es eben das Problem, dass Banner und Flaggen und so in der Kurve jetzt verboten worden sind polizeilich. Und dagegen hat die Kurve Süd eben dann protestiert. Das heißt, es gab die ersten 5 Minuten im Spiel gegen Brügge Stimmung und dann gab es nur noch die letzten 10 Minuten Stimmung. Das heißt, die restlichen 70 Minuten hat man eigentlich nur die Auswärtsfans gehört und es war ansonsten ein ganz schöner Totentanz da in San Siro. Da war ich schon irgendwie wieder bedient, weil irgendwie der Urlaub schon relativ bescheiden losging mit dieser ganzen Flugverzögerung bzw. Flugausfall. Und dann ist im Stadion nicht mehr Stimmung. Da war ich schon leicht angenervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber zum Glück hat Milan ja auch wenigstens fußballerisch bis auf 10, 20 wirklich schlechte Minuten eigentlich hat auch überzeugt und dann hat auch die Kurve Süd wieder angestimmt, besonders beim Tor von Kamada, was ja leider zurückgenommen wurde, war dann schon echt viel los, also das ganze Ding ist wirklich explodiert dann. Dann war es wieder dieser Hexenkessel, auf den ich mich eigentlich auch dann die ganze Zeit gefreut hatte. Also ich kann auf jeden Fall jedem San Siro nur empfehlen, achtet vorher drauf, dass es kein Boykott gibt, oder kein Stimmungsboykott. Es war auch ein bisschen trauriger Anblick ohne die ganzen Flaggen und Banner, für die Kurve Süd eigentlich auch bekannt ist. Ja, war schon ein bisschen komischer Anblick, aber insgesamt hat es sich trotzdem gelohnt. Ticketpreise waren relativ hoch. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr nach Serie A gegen Lazio für eigentlich genau die gleichen Tickets, nur halt auf der anderen Seite des Stadions, ich glaube 38, 39 Euro bezahlt haben. Diesmal war es 69 Euro. Es ist schon happig, aber ich sag mal so, wenn man es nicht jede Woche bezahlen muss, finde ich es okay. Und für so ein Champions-League-Spiel im San Siro, was man jetzt ja auch nicht jedes Wochenende mitnimmt, ist es, glaube ich, ganz okay gewesen. Vor allem die Champions-League-Hymne und die kurze Milan-Hymne, die immer, also okay, Emotionen, die ja immer sehr, sehr kurz ist, waren es aber eigentlich allein schon wert, dass man da eben hingeflogen ist. Jetzt verbringen wir noch ein paar schöne Tage hoffentlich in Italien, fahren jetzt nach Como. Wollten uns eigentlich noch Atalanta gegen Glasgow ansehen. Das ist dann heute Abend, also ich nehme es gerade am Mittwoch auf. Aber da waren uns die Ticketpreise, die noch über waren, doch ein bisschen zu teuer. Und irgendwie wollten wir uns in diesem Urlaub, wo sowieso schon reisetechnisch alles schiefgegangen ist, nicht auch noch auf noch mehr Züge verlassen. Aber ich hoffe wenigstens, dass mein Rückflug aus Bergamo ganz normal funktioniert. Ansonsten müssen wir halt noch mehr Tage in Italien verbringen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Schlimmeres.
Ja, klasse. Es gibt natürlich Schlechteres als dann verlängerten Urlaub noch in Italien. Wobei, hier war es gerade auch sonnig. Ich hatte mir hier im Dokument aufgeschrieben, viel Spaß noch, du kleiner Pisser. Aber ehrlicherweise kann man hier gerade auch nicht übers Wetter meckern. Ja, ansonsten machen wir es mal ganz kurz und klapp. Bologna habe ich gesehen bei Villa. Das war monstermäßig harmlos. Wir haben schon mal, Christian, wir haben vor ein paar Wochen schon mal irgendwie, habe ich den Take gebracht, dass Kollege Italiano diese Harmlosigkeit beim Übergang ins Schlussdrittel einfach mit von der Fiorentina zu Bologna genommen hat. Weiß ich nicht, wie siehst du das?
Ja, boah, ich tue mich schwer, irgendwie noch einen Stab über Italiano und auch Bologna zu brechen. Ich glaube, dieses Thema Doppelbelastung plus Champions League Doppelbelastung und Liga, das ist halt für die einfach völliges Neuland. Und ja, das, was du gesagt hast, stimmt logischerweise. Und immer kann es Castro auch nicht richten. Trotzdem, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass Bologna sich irgendwie fangen wird, quasi in das Ganze irgendwie, also sowohl in der Liga sowieso und selbst in der Champions League. Wer weiß, vielleicht holen sie mal einen Dreier zu Hause. Boah. Aber ja, ich glaube, das, wo Bologna, das hatten wir, glaube ich, in der Saisonvorschau ja auch, das, was Bologna letztes Jahr da aufs Feld gebracht hat, das ist halt, glaube ich, so weit von dem Weg, was normal für die ist, dass man da vielleicht noch ein bisschen milde walten lassen sollte, meiner Meinung nach.
Okay, ja, der milde Trainer, verstehe, Christian Bernhard.
und Liverpool und Aston Villa sind, glaube ich, auch ganz
ja,
gut.
Ja, und so, sie haben teilweise auch ganz okay mitgespielt. Das passt schon alles. So, ansonsten, ja, hat sich Motta ein bisschen verrotiert oder was weiß ich was. Naja, sprechen wir, glaube ich, gleich im anderen Part nochmal drüber. Das Stuttgart-Spiel lassen wir jetzt mal einfach unter den Tisch fallen. Inter. Das Spiel gegen Bern lasse ich auch unter den Tisch fallen. Also da reichen 20 gute Minuten. Da noch kurz angemerkt, also Marco Arnautovic verschießt den Elfmeter, dann gewinnt das Spiel trotzdem noch und er bleibt so als alleine auf der Bank sitzen, während die anderen irgendwie in die Kurve zum Feiern gehen und hat irgendwie seinen vergebenen Elfmeter da immer noch nicht verarbeitet. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Laziali und die Roma mit Siegen in der Europa League. Die Fiorentina gewinnt einen wilden Kick in St. Gallen in der Conference League. Und da war tatsächlich Marco im Stadion und hat uns ein schriftliches Stadionerlebnis zukommen lassen. Und da war ja wirklich was los. Deswegen möchte ich das euch auch nicht vorenthalten. Also die Fiorentina mit einer B11, die lange nur das Nötigste machte. So entwickelten sich ein unterhaltsames Spiel, welches zweimal durch Böller und Pyrowürfe unterbrochen werden musste. Oh ja, da hat sich der Präsi auch nicht gefreut, von der Fiorentina habe ich gelesen. Naja, zum Glück gingen die immer nur in Richtung Innenraum und Spielfeld, nicht in die umliegenden Fanblöcke. Trotzdem bleibt es für mich selbst als Fan der italienischen Fankultur unverständlich, warum man es im Rest von Europa schafft, die Pyrotechnik bis zum Abbrennen zu halten, während man in Italien so schnell wie möglich wieder wegwirft. Naja, vielleicht haben die einfach die den kürzeren. Okay. Ja, also ich finde tatsächlich, erstens muss ich auch sagen, Böller bin ich gar kein Fan von, werfen bin ich auch kein Fan von, alles andere gerne, ohne dazu auffordern zu wollen natürlich. Von Seiten der St. Gallen-Kurve war aufgrund der Bewährungsstrafe nach den Geschehnissen in Wroclaw nichts Unerlaubtes zu erwarten. Eine Choreo zum ersten, in Anführungszeichen, richtigen Europacup-Spiel nach über 10 Jahren und gerade noch gegen ein namhaftes Team wurde jedoch schmerzlich vermisst. Ansonsten aber gewohnt ordentliche Stimmung im Espenblock. Zur Pause stand es 1-0 für St. Gallen. In der Pause wurde der Viola wohl klar, dass dies einfach so ein Walk in the Park ist und kam aggressiver aus der Kabine. Ein Doppelschlag in der 50. und 54. drehte das Spiel rasch, bevor dann die St. Galler den Ausgleich schafften und dann auch wieder frischen Mut bekamen und offensiver agierten. Die letzte Präzision wurde aber häufig beim letzten Pass vermisst und man fing sich dann dementsprechend mehrere Konter ein, welche die Viola dann zur 3-2-Führung nutzte. Daraufhin gab es erneut eine Unterbrechung, nachdem Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen wurden. Der Schiedsrichter verkündete daraufhin, dass das Spiel bei weiterem Verfehlen seitens des Gästeblocks abgebrochen werden würde. Kapitän Biragi stellt auch noch sicher, dass die Wichtigkeit dieser Message auch im Gästeblock ankam. St. Gallen kam noch zu einer fast 100%igen Chance, ließ diese aber aus und lief immer wieder in Konter. Zum Teil waren diese sogar 2-2 oder Viola Überzahlkonter. Mehr glücklich als gekonnt führte dann einer in der 93. Minute noch zum Deckel drauf durch Gosens, der einen Pfostentreffer abstauben konnte. Oder ein gutes Spielchen gesehen, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen.
So viel erstmal zum Europapokal. Und dann starten wir rein in den 9. Spieltag der Serie A. Und jetzt haben wir uns gar nicht richtig auf die Reihenfolge festgelegt. Aber Marius, weil ich gerade so ein bisschen im Flow bin, mache ich jetzt doch einfach mal die Freitagsspiele zum Beginn. Okay?
Und dann gehst du dann in den Sonntag, damit wir danach in den Samstag gehen? Na gut.
Na oder sonst komm, mach ich den Samstag auch noch. Ach, wie auch immer. Also Freitag 2 Heimsiege. Udinese 2-0 gegen Cagliari. Tore von Lorenzo Luca und Kanan Davis. Antoine Macumbo in der 30. mit Gelb-Rot runter. Kategorie dumm und selber schuld, habe ich mir aufgeschrieben. Was war denn da nochmal? Ach so, ja, er verliert den Ball auch bei der zweiten gelben Karte so komplett. Naja, ich weiß es nicht. Ja, und dann ist es irgendwie, ja, insgesamt Cagliari da wenig entgegenzusetzen gehabt. Zwei Takte kurz, Christian, von dir zu Kostas Runjačić Masterclass.
Ja, jetzt sind dann doch ein paar Spieltage mehr vergangen. Udinese ist weiterhin da oben sich eingenistet. Ich bleibe dabei. Ich glaube, das sind alles erstmal Punkte, die in ein paar Wochen oder Monaten sie sehr froh sind zu haben. Also ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt groß von Europa träumen muss, aber logisch, großartig. Was will man mehr? Und jetzt geht es vielleicht darum, den Winter, den Januar irgendwie zu überstehen, ohne dass Herr Luca nach Turin zu Juve wechselt, um der Backup von Herrn Blaovic zu werden.
Oh, dann hat Torino noch Como geschlagen. Aljoni Ncie, sage ich den Namen richtig? Ich habe den, sagt den, glaube ich, gerade zum ersten Mal in meinem Leben. Ncie, oder?
Wahrscheinlich.
Ja. In der 75. nach Einladung Braunöders, der war in der ersten Halbzeit für den angeschlagenen Sergi Roberto gekommen. 1-0 Endstand. Ansonsten, weil wir letzte Woche mal einmal kurz den Zeigefinger gehoben haben, können wir wieder Vanja Milinkovic-Savic herausheben beim Toro. Samstag hatten wir. Komm, jetzt habe ich den Samstag einfach direkt mit drin. 1-0. Also Antonio Conte, Napoli sind sehr minimalistisch unterwegs gerade. 1-0 gegen Lecce. Giovanni Di Lorenzo mit dem Tor. Glaube ich, kann man jetzt einfach alles als Pflichtsiege da bei der SSC abhaken, weil auf die kommen jetzt relativ harte Wochen zu. Also das war nochmal irgendwie sowas, was man irgendwie vielleicht auch versucht hat, mit bisschen angezogener Handbremse zu machen, oder? Christian, was denkst du?
Ja, aber es sind halt Siege. Also ich glaube, was sind es jetzt in den letzten 8 Spielen, 7 gewonnen?
Ja, 4 also, in Folge jetzt.
Also so langsam macht mir bei Napoli, also im Blick auch auf die anderen, kommen wir ja zum heutigen Ergebnis, also die gewinnen ihre Spiele halt, auch wenn sie Probleme haben, auch wenn sie sich schwer tun, auch wenn sie ein bisschen leiden, auch wenn sie, und das ist schon was, wenn die das jetzt schon haben, ich bin völlig bei dir, klar, die harten Brocken kommen jetzt, aber sie haben jetzt trotzdem schon ein kleines Loch zumindest erstmal gerissen und manchmal entsteht ja auch so ein Ergebnisflow, sage ich einfach mal, und dementsprechend, ja, Ich bin nicht überrascht davon, dass Napoli sich da vorne eingenistet hat, aber ich glaube, dass die Herrschaften Inzaghi, Motta, Fonseca und wie auch immer jetzt nochmal öfter Richtung Süden denken werden in den nächsten Wochen und Monaten.
Ist aber auch, also tatsächlich die letzten sechs Siege sind Parma, Cagliari, Monza, Como, Empoli, Lecce. Und die nächsten sechs Spiele oder sieben Spiele sind Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino und Lazio.
Nee, ganz klar, das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Ich sage nur, wenn wir zum Beispiel Empoli hernehmen, die einen tollen Saisonstart hatten.
Ja, ja, absolut.
Juve fährt nach Empoli, spielt dann 0-0, was auch absolut okay ist, weil Empoli richtig gut gespielt hat. Und Empoli spielt auch zu Hause gegen Napoli richtig gut und Napoli gewinnt das Ding aber 1-0. Mhm, und stimmt. Napoli und Juve, würde ich jetzt sagen, sind dann halt in der Kategorie, wo man sie miteinander vergleichen kann. Und dementsprechend musst du die Spiele auch erstmal alle gewinnen. Haben wir ja bei Inter jetzt auch gesehen. Die haben ja auch schon ein paar Mal Punkte liegen gelassen gegen kleinere. Also von dem her. Aber ja, mir geht's jetzt nicht darum, jetzt Napoli schon zum Meister zu machen. Das nicht. Aber sie sind da, sie gewinnen ihre Spiele. Sie haben Woche für Woche nur sich auf nächsten Sonntag oder Samstag vorzubereiten, während der Rest jetzt wieder schön Dienstag, Mittwoch quer durch Europa tourt. Ich glaube, nichts anderes hat sich Herr Conte, glaube ich, für die ersten Wochen, Monate vorgestellt.
Ja, safe. Ich glaube, Buongiorno muss man noch hervorheben, der richtig gut spielt zuletzt. Lobotka hatte auch mal zwischendurch gefehlt, das haben sie dann irgendwie auch aufgefangen und hast vollkommen recht, ne? Also das sind diese Ergebnisse, wo im April und Mai keiner mehr nachfragt, wie sie im Oktober in Lecce gewonnen haben oder gegen Lecce gewonnen haben.
Und auch vielleicht als letzter Kleiner, ich weiß nicht, ob der schon mehr darüber gesagt hat, dieser Switch von Conte auch, dass er jetzt wieder auf Viererkette ist, die aber gegen den Ball dann doch auf eine Fünferkette ist, weil Politano so wahnsinnig fleißig nach hinten ist und ihm deswegen das auch ermöglicht, dass er Politano im Ballbesitz als offensiven Außen hat, aber gegen den Ball dann trotzdem wieder mit einer Fünferkette verteidigen kann und McTominay fast auf Höhe von Lukaku. Also ich finde, man merkt schon, Conte schraubt auch so an den Details und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt Woche für Woche noch etwas detaillierter wird und deswegen, ja, die großen Brocken kommen noch, aber ja, mit Napoli wird zu rechnen sein.
Paar mehr Tore gab es bei Atalanta Hellas. Oh, da ist mir gerade aufgefallen, habe ich Bergamo erwähnt bei der Champions League? Nee, die sind mir durchgerutscht, ne? Aber jetzt, wo ich sehe, dann denke ich mir, vielleicht könnten sie sich ab und zu ein bisschen die Tore besser aufteilen über die Spiele.
Ja.
0-0 haben sie zu Hause gegen Celtic gespielt und dann schießen sie Verona 6-1 aus dem Stadion. Deron, Retegi, De Ketelare, Lookman, Retegi, ihren Treffer, Armin Saar.
Sehr, sehr schönes Tor. Sehr, sehr schönes Tor.
Und Gasperini, 400. Spiel für Atalanta, meine ich. Gab es irgendwie zumindest ein Spruchband für ihn auch. Ja.
Und Deron fehlen jetzt irgendwie nur noch zwei oder drei, bis er Bellini überholt, glaube ich, als Atalantas Rekordspieler. Oder irgendwie so.
Okay. Ja. Also über Atalanta kann man viel Gutes erzählen. Ich gehe mal aber zum nächsten Spiel weiter, ganz kurz. Nichtspiel. Ja, das nicht stattgefunden hat. Milan nicht in Bologna angetreten. Großes Thema in Italien und vor allem bei der Milan-Community. Wiederholung vielleicht erst im April, ja, weil jetzt ist der Kalender halt pickepacke voll. Die spielen ja auch kurz vor und nach Weihnachten und weiß der Geier was. Da hat Tom, den ihr ja auch schon mal gehört habt, in der Folge geschrieben, der Bürgermeister Bolognas kann also ein Serie A-Spiel frühzeitig wegen eines Unwetters absagen und die Lega hat auch nach einer globalen Pandemie keine Statuten, die das unmittelbare Vorgehen, Klammer auf, wie ein Ausweichstadion oder ein Zuschauerausschluss, Klammer zu, regeln würde. Deshalb kann der FC Bologna auch einfach verweigern, spielen zu müssen und weshalb das Spiel aufgrund des komplett vollgestopften Spielplans frühestens im April nachgeholt werden kann. Währenddessen fiel in Bologna gestern Abend nicht ein Tropfen Regenwasser. Bananenverband in einer Bananenrepublik und als dritte Partei kommt wer am schlechtesten dabei weg? Natürlich Milan. Das schreibt der Tom. Christian, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also zum einen, ich tue mich schwer immer, also wir reden hier immer noch über Fußball und ich tue mich schwer, wenn eine Autorität wie ein Bürgermeister einer Stadt, wenn der eine Entscheidung trifft, dann gehe ich erstmal davon aus, dass der gute Gründe dafür hat. Auch wenn falls es am Samstag in Bologna nicht geregnet haben sollte, die Tage davor in Bologna waren sehr unschön und dementsprechend ging es da eben darum, auch ein Serie A-Spiel, wenn du das veranstalten willst, dann brauchst du viele Ordnungskräfte, sag ich mal, Polizei, Feuer, wie auch immer. Und die hatten in den Tagen davor wirklich in Bologna Besseres zu tun, als sich um ein Fußballspiel zu kümmern. Dementsprechend, ja, würde ich erstmal solche Entscheidungen von, sag ich mal, städtischen Vertretern, erstmal nehme ich die als die bestmögliche wahr. Dass es dann die Liga nicht mehr geschafft hat, sozusagen kurzfristig Bologna davon zu überzeugen, entweder vor leerem Rang, also auf die Einnahmen zu verzichten oder in ein anderes Stadion zu ziehen. Da kann man jetzt sicher die Fragen stellen, ob man da andersweitig auch Regularien mal anpasst. Aber dass der Bologna jetzt auch einfach nicht aufspringt und sagt, ja klar, logisch, machen wir einfach, kann ich auch nachvollziehen. Und dementsprechend ist das jetzt eine Situation, die sich sicher niemand gewünscht hat. Aber auf den Bürgermeister einer Stadt, die wirklich die Tage davor deutlich größere Probleme als die des Profisports oder Fußball hatte, ins Visier zu nehmen. Also würde ich nicht machen.
Okay, guck mal, dafür haben wir den Christian da. Souverän, diplomatisch eingeordnet. Das ist schön, weil ich habe mich damit auch gar nicht beschäftigt gehabt, aber so verstehe ich kurz den Unmut der Milan-Fans, aber der ganzen Hintergrundthematik von Christian, glaube ich, kann man das vielleicht noch einmal drüber schlafen, auch bei den Rossoneri wieder ein bisschen besser nachvollziehen.
Also nur ganz kurz zur Erinnerung, also als Bologna schon auswärts in der Champions League unterwegs war, da hat Vincenzo Italiano und so, die haben auch gesprochen, sie spielen hier jetzt auch für die von den Überschwemmungen betroffenen Menschen in Bologna und rund um Bologna, also die Tage davor waren echt nicht schön in Bologna. Und dann, wie gesagt, ist vielleicht auch der Profisport manchmal derjenige, der dann vielleicht etwas in den Hintergrund rückt.
Ja, safe. Sonntag wurde gespielt, mein lieber Marius. Willst du mal uns erzählen, was du von dem Parma-Spiel so hältst, aktuell?
Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Automat, auf den man raufklickt und dann wiederholt er sich so Woche für Woche. 1-1 gegen Empoli. Das ist, wenn man Empolis Form betrachtet, Christian hat das erwähnt, dann kann man damit, glaube ich, grundsätzlich zufrieden sein. Wenn man sich dann aber das Spiel anguckt, das ist, glaube ich, die einzige wirklich, wirklich zwingende Chance, die Empoli hatte. Die führt zum Eigentor von Koulibaly. Und dann hat Cancellieri schießt dann die Latte, Boni verschießt den Elfer, und so weiter und so fort. Also Parma hat offensiv eigentlich wieder sehr, sehr gut gespielt, schafft es aber nicht, das dann in mehr als ein Tor umzumünzen. Es fehlt halt irgendwie noch so dieses letzte Quäntchen irgendwie, keine Ahnung. Und sonst, man könnte easy schon mit, weiß nicht, 7-8 Punkten mehr dastehen. Ich freue mich jetzt einfach darüber, dass sie unter der Woche mit Pekia, dem Trainer, verlängert haben.
Ja, bis 2027, ne?
Ja.
Christian, kannst du Marius ein bisschen aufmuntern?
Nee, ich habe eine Frage an Marius. und zwar, was ist mit Dennis Mann los?
Ja, er spielt immer noch gut, er trifft aber halt nicht mehr.
Ja, der geht jetzt manchmal auch ziemlich früh runter oder raus. Also ja, ist vielleicht auch etwas mal die Magie ein bisschen.
Ja, ich glaube auch. Also das teilweise so ein bisschen auch konditionell da ein Faktor ist und den Eindruck habe ich schon, oder das war eigentlich auch letzte Saison schon so. Die machen ja schon immer vorne sehr viel Wirbel, sehr viel Druck. Und wenn es dann irgendwann ungenau wird, dann ist es vielleicht auch die richtige Lösung, den besten Offensivspieler sozusagen auch mal früher rauszunehmen. Wenn er sich dann mal wieder belohnen würde, dann kommt, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr Selbstverständnis in die Situation rein. Muss ja optimistisch bleiben.
Ja. Aber weil Marius sagt, er Hoffnung machen, ich glaube, das muss ich dir auch nicht sagen, jemand wie Adrian Bernabe zu haben, ist, glaube ich, was ziemlich Angenehmes und etwas, was noch viel besser werden wird. Mal schauen, wie lang in Parma, weil ich glaube, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann ja, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lang dauern, dass der vielleicht noch.
Ja, da mache ich mir keine Illusionen, dass es quasi ein Wunder wäre, wenn er über die Saison hinaus ein paar Mal spielt.
Okay, aber Marius, sieh es doch mal so. Es ist besser als bei Genoa.
alles ist besser als bei Genoa, ja.
Noslin, Petro und Vecino besorgen den 3:0 Heimsieg Lazios gegen den CFC. Cilladino, übersteht er die englischen Wochen jetzt? Und was machen wir sonst? Kommt Mario Balotelli wirklich zurück? Was sagt ihr dazu?
Balotelli kommt. Das,
okay.
Das ist noch nicht bestätigt, aber das alle außer der Verein haben es schon bestätigt.
Medizincheck so, ist schon terminiert. Ja,
genau. Cilladino hat eigentlich so die letzten Wochen auf den Pressekonferenzen häufiger mal gesagt, ja, er ist auf jeden Fall der Spieler, der uns weiterhelfen wird. Jetzt heute nach dem Spiel hat er, glaube ich, klang das eher so in die Richtung, er ist auf jeden Fall gut, aber er kann uns natürlich auch nicht alleine aus dem Schlamassel ziehen, so.
Ja, fairer Punkt, ne?
Ja. Und trotzdem muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß, dann werden, wenn es jetzt offiziell wird, dann werden wieder viele blöde Kommentare kommen. Ah, Balotelli, hahaha. Ich würde mich aber trotzdem freuen, ihn erstmal wieder ein paar Spiele zu sehen, muss ich sagen. Und bin einfach gespannt, was der so macht, quasi. Vielleicht reden wir dann ein paar Spielen wieder drüber und dann gibt's wirklich wieder genügend Grund, um gewisse Sachen auszupacken, die es in den letzten Jahren auch öfter über ihn dann halt fußballerisch auszupacken galt. Aber erstmal würde ich sagen, lassen wir ihn halt einfach mal ein bisschen spielen.
Es ist natürlich in Anführungszeichen die Türkei, wo er jetzt letztes Jahr gewesen ist. Aber ich meine, da hat er ja auch seine Tore weiterhin gemacht.
Ja.
Also ja, finde ich auch. Und darf ich einen kurzen Schwenk, Mario, Richtung Lazio? Ich meine, ich glaube, ihr habt ja auch schon viel darüber geredet. Du hast, glaube ich, ja auch schon im Rasenfunk dich bei Herrn Baroni quasi ein bisschen sozusagen inoffiziell entschuldigt. Einen Kollegen, glaube ich, den man jetzt schon mal hervorheben sollte, ist dann halt der Herr Tavares, weil was der da auf der linken Seite macht, das ist schon... Also die Dynamik und der kommt da daher wie ein Zug, also hat dann auch noch das feine Füßchen. Also
er hat heute schon wieder zwei Tore vorbereitet, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, wieder zwei, genau. Also das ist schon, ich kann mich erinnern, glaube ich, das war sogar vor dem vorletzten Spieltag, da hatte er, glaube ich, schon die meisten Assists in aller Top 5 Ligen Europas quasi. Also da darf man Lazio, glaube ich, auch mal gratulieren, so einen dann erstmal live-mäßig geholt zu haben, weil der ist ja immer wieder so ein bisschen rumgeschwirrt, so der Name, und dann war immer die Frage, ist der körperlich halt so, wo er sein sollte. Im Moment würde ich sagen, ist er es und gibt dann dieser Mannschaft nochmal dieses gewisse Plus.
Ja, safe. Ja, es ist bemerkenswert. Also Lazio wirklich muss den Hut zuvor ziehen. Ergebnisdienst ganz kurz. Venezia trotz zweimaliger Führung nicht in Monza gewonnen, Elazon mit dem 1-0, dann Kyriakopoulos, das sind auch die Namen, die brauche ich jetzt natürlich, um kurz vor Mitternacht. Michael Svoboda trifft dann zum 2-1, aber natürlich der ewige Milan Čurić mit dem Ausgleich. An der Stelle auch noch erwähnt, ich glaube, das war nach der Aufzeichnung der letzten Folge, Monza hatte damit einen ziemlich klaren 3-0 bei Hellas schon am Montag, am 8. Spieltag, so einen kleinen Befreiungsschlag gefeiert. Also geht's vielleicht doch bis Weihnachten für Kollege Nesta, auch wenn das auf Dauer, glaube ich, trotzdem nicht die Mannschaft ist, auf die ich viel Geld wetten würde, Monza.
Kleiner Lesetipp außer der Reihe, mein lieber Kollege Henrik hat ein Interview mit Michael Svoboda geführt. Das kann man bei transfermarkt.de lesen, wenn man auf sein Spielerprofil klickt.
Okay, ja, sehr gut. Der soll auch mal rumkommen hier, ja?
Wir haben eine lange
Gästeliste, nur immer viel zu tun, als wir würden eigentlich noch jemanden brauchen, der uns die Termine koordiniert. So, jetzt frage ich euch, sprechen wir über das Derby d'Italia oder machen wir uns kurz über die Roma lustig?
Mats Hummels ist offiziell seit 22.13 Uhr Serie A Profi.
Ja, und er ist auch seit wenigen Minuten Serie A Torschütze.
Ach was, das habe ich gar nicht mitbekommen, echt?
Ja, Eigentor.
Oh.
Ich kann mal kurz wir haben ja einen Trikots Chat mit Markus, mit dem wir immer unsere Trikots machen, vielleicht da mal kurz so ab 22 Uhr vortragen, was da passiert ist. Marius schreibt, macht der Bove ganz gut in dem Spiel. Markus schreibt, wäre das nicht einer für die AS? Dann geht's weiter, dass Markus schreibt, Sascha gestern original noch geschrieben, gegen uns treffen garantiert Ken und Bove. Tja, dann stand es 4-1, dann ist Mario Hermoso vom Platz geflogen. Markus schreibt, Ivan Juric, be like, guckt in den U20-Kader und die Innenverteidiger, wer ihn da hat, und schreibt dann, wen stelle ich Mittwoch statt Hummels auf? Dann wird Hummels eingewechselt und kurz, weil das ist jetzt wirklich, da habe ich noch NFL kommentiert und war dann im Auto auf dem Weg zurück ins Aufnahmestudio, / Schlafzimmer. Deswegen ganz kurz, 71. Minute, ist das bitter für den Deutschen, der bei seinem Einstart ins eigene Tor trifft. Nach einer Flanke in den Strafraum steigt Kouame am höchsten und köpft aufs Tor. Hummels versucht, den Kopfball abzufangen und lenkt den Ball dadurch per Kopf ins linke Eck. Das schickt als Screenshot der Markus aus dem Kicker-Ticker und kommentiert darunter, dann halte ich jetzt am besten einfach mal mein Maul. Seitdem kam keine Nachricht, das Spiel ist aus, die Fiorentina schlägt die Roma mit 5-1. Und das ist auf jeden Fall der Verein, dem das Trainerkarussell gemeinsam mit Juve vielleicht am besten getan hat. Ist so mein Take zu Fiorentina.
Fiorentina finde ich echt die Mannschaft der Stunde in der Serie A aktuell, so die letzten 2, 3, 4 Wochen.
Fiorentina letzten Woche 6 Tore, 4 Tore, 5 ja. Tore innerhalb. Mhm.
Und wenn du überlegst, wie viele Chancen die letzte Saison gebraucht haben, um Spiele zu gewinnen, ne?
Mois kennen.
Ja, hat man ja auch, gelben Marius, hat man ja vor der Saison, dass wir gesagt haben, der wird heuer ein bisschen was machen, ja. Also Palladino muss man, weil wir jetzt kurz bei Palladino sind, muss man ihn sehr zugute halten, dass er ziemlich früh weg ist von seinen Grundprinzipien. Also er hat es ja am Anfang mit seiner Dreierkette, mit den zwei Außen, zwei Zehner, so ein bisschen so, genau wie es halt bei Monza, wie es zum Palladino geschafft hat. Und irgendwie aber hat er jetzt ziemlich schnell verstanden, dass es bei der Fiorentina halt andersweitig noch besser gehen könnte. Und Viererkette umgestellt, Gosens über links, Dodo über rechts. Das heißt, da ist viel Offensivpotenzial allein auf den Außenverteidigern. Macht echt im Moment Spaß. Also was die Fiorentina da macht, wenn sie das Gleichgewicht finden, dann ja. Auch ohne Gudmundsen, muss man sagen, der jetzt ja sich letzte Woche verletzt hat. Also Respekt, Respekt, Respekt.
Oh, und Wenn wir dich gerade da haben, wollen wir noch diese Woche über Ivan Juric reden, bevor es nicht mehr geht? Oder was glaubst du, was da passiert? Also das ist ja insane.
Wer Rom kennt und das Umfeld, sowas, also die nächsten Tage werden, keine Ahnung, was da jetzt passiert. Also ich hatte Roma gegen Inter vergangenes Wochenende, durfte ich sie kommentieren, und da muss man ihnen fairerweise wirklich zugestehen, wenn Zalewski nicht diesen riesen Bock macht, nach eigenen Eckball, dann spielen die zu Null gegen Inter. Ich glaube, dann geht das 0-0 aus, und gegen Inter zu Null spielen, kommen wir später noch dazu, ist dieser Tage auch nicht ganz einfach. Also das muss man Juric jetzt vielleicht zugute halten. Das war jetzt, also ich habe nichts von dem Spiel gesehen. Ich glaube, wir haben alle nichts gesehen, weil wir jetzt ja auch währenddessen aufgenommen haben oder andere Dinge gemacht haben. Dementsprechend war das jetzt der erste, sage ich mal, komplette Ausrutscher, was das Defensive betrifft. Aber zu Juric gab es ja davor auch schon viele Fragezeichen, zwar was das Spiel mit Ball betrifft.
Also ich habe mir die Tore angeguckt. Ich habe mir die Tore angeguckt, und ein dicker, schlechtes Abwehrverhalten. Çelik wieder ganz, ganz schlechtes Abwehrverhalten. Kaum Abstimmung, und Florenz konnte da mit wenigen Ballkontakten teilweise sehr, sehr leicht durchmarschieren.
Zu Ndika nur ein Satz. Also wie gesagt, heute habe ich nichts gesehen, aber Ndika hat es in den letzten Spielen gut gemacht. Also dann war das bei Ndika jetzt quasi der negative Ausrutscher, und ich gehe mal davon aus, dass nicht nur er allein war beim 1-5, sondern eben mehrere.
Na klar.
Aber das Thema Ndika war, glaube ich, in den letzten Spielen nicht das Grundproblem der Roma sozusagen, sondern da gab es andere. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, glaube ich, werden beim Herrn De Rossi wieder ein paar Nachrichten eingehen. Keine Ahnung, also bitte, prognostiziert ihr da, was da passiert? Keine Ahnung, was sich die Friedkins und wer auch immer da jetzt ausdenkt, überlegt. Ja, auf jeden Fall wird es ungemütlich in Rom werden. Davon kann man fest ausgehen.
Ja, ich wage da keine Prognose. Will aber auf jeden Fall der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass Flo geschrieben hat, liebe Serie Amore Crew, ich dachte mir, nachdem mein deutscher Herzensclub heute 5 Dinge in Cottbus gekriegt hat. Oh, wow, Das müsste meine geschätzten Nachbarn hier aus Giesing gewesen sein, oder?
Boah, keine Ahnung.
Haben die Löwen nicht in Cottbus gespielt?
Ich guck schnell. In der Tat, 5-1 für Energie.
Alles klar. Nur gut, da ist da vielleicht auch, wird vielleicht da auch bald ein Trainer frei. Naja, das ist aber ein anderes Thema. Da dachte er, kann mein fußballerisches Wochenende nicht mehr schlimmer werden. Dann habe ich die heutige Aufstellung meines italienischen Herzensclub gesehen. Fünferkette, check. Celik und Angelino mit, in Anführungszeichen, Dampf über außen, check. Ndicka und Cristante im Zentrum, die für, in Anführungszeichen, flüssigen Spielaufbau sorgen. Meine Frage an euch, ist es Hummels vielleicht sogar ganz recht, dass er in dem geilen, in Anführungszeichen, geilen Power-System von Juric nicht spielen darf? Ja,
nun.
Musste er ja, ne?
Ja, aber jetzt nochmal, das möchte ich schon, also mir, ich fand die Diskussion die letzten Tage jetzt schon auch ein bisschen komisch. Also nochmal, das, was da heute passiert ist, das war jetzt sicherlich, das wird noch für große Probleme bei der Roma sorgen, aber die letzten Spiele waren nicht das Spiel gegen den Ball das Problem der Roma oder eine gewisse Stabilität. Nochmal, das Spiel letzte Woche gegen Inter war gegen den Ball solide, gegen eine sehr starke Offensive. Ich hätte viele Fragen an Herrn Juric, was das Spiel mit Ball betrifft, weil vergangene Woche war zum Beispiel Dybala dann auch derjenige, der oft 50 Meter nach hinten gearbeitet hat und das sehr aufopferungsvoll gemacht hat, gar keine Frage, und da auch einiges weggegrätscht hat. Aber ich würde mal die Frage stellen, ob das eine Aufgabe ist, die man Herrn Dybala aufschnürt, sondern oder ob man da nicht ein anderes System drumherum bildet, dass dann Dybala-Dinge machen kann. Also bis zum Florenz-Spiel, sorry, dann bin ich auch durch, bis zum Florenz-Spiel würde ich mal sagen, waren das die drängenden Fragen. Jetzt mit dem Florenz-Spiel wird da eine ganz andere Dynamik jetzt reinkommen, ist mir klar.
Ja, aber ich meine, du hast ja vollkommen recht, das war aber ja immer schon so ein bisschen das Problem von Juric, ne?
Absolut.
Und dann ist die Frage, auch da, wenn wir es, um das nochmal auf Mats Hummels beziehen wollen, ob er halt wirklich, das ist halt mit der denkbar schlechteste Trainer für ihn auch, weil ich meine, dass Mats Hummels ein wirklich sehr guter Fußballspieler ist auch, also mit Ball in der Spieleröffnung, steht ja außer Frage, und ich glaube, da hätte der Roma auch sehr viel geben können.
Ja,
aber also Juric vorne, Hellas, kann ich mir erinnern, immer große Gegnerprobleme gehabt, weil er halt vorne drauf gegangen ist, wie blöd. Ja, das ist italienische Bo Svensson-Fußball, so, ne? Und das, gib ihm.
Also wie gesagt, ich glaube, seit heute Abend kriegt das logisch eine ganz andere Drehung und Note jetzt, aber in den Spielen davor war es zumindest meine bescheidener Meinung nach nicht das Hauptthema der Roma, sondern viele andere Themen, eben wie gesagt die Rolle von Dybala, wie Offensive generiert wird, wie du Dovbyk auch öfter einfach in gefährliche Situationen kriegst. Also ja, das Problem aus Juric sitzt mit heute Abend, kommen ja nochmal ganz andere Probleme dazu, also ja, puh, ist auch bitter. Schaut bitte mal gerade hin, wo die Roma jetzt in der Tabelle auch steht. Also es ist schon sehr, ja, nicht schön, was da mit der Roma gerade passiert, würde ich mal sagen.
Das stimmt. Und dann zeigt natürlich auch das Beispiel Florenz, wenn du dann mal die drei Spiele gewinnst, dann stehst du auch ganz schnell wieder ganz woanders, noch so früh in der Saison. Ich habe mir gerade mal die Liste der verfügbaren Trainer angeguckt und neben den offensichtlichen Namen, also De Rossi oder Allegri, ich weiß nicht, ob man das den Roma-Fans verkaufen kann, aber ich würde den Friedkins einfach mal den Tipp geben, in Portugal anzurufen. Da ist Sergio Conceição, der ist natürlich Ex-Laziali, aber der ist zu haben.
Du, ich glaube, falls das passiert, was wir jetzt ja womöglich uns vorstellen könnten, dann ist die Rechnung erstmal ganz einfach. Können die Friedkins, haben die Größe, über ihren Schatten zu springen und einfach nochmal das Telefon in die Hand zu nehmen und Herrn De Rossi anzurufen? Also ich glaube, alles andere wäre, glaube ich, jetzt nicht das, was, wie soll man sagen, die große Rolle spielen sollte, falls es so weit kommt. Aber ja, keine Ahnung, was da bei der Roma alles, da könnten wir merken es jetzt ja, wir driften ab. Ich glaube, über die Roma könnten wir, weiß gar nicht, ob da eine Sendung reichen würde. Ich glaube, da könnte man den ganzen Block aufnehmen oder Mehrteiler quasi, mehrere Staffeln, allein was da in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Also von dem her.
Ja, ist echt irre. Lass uns zum Derby d'Italia kommen. Und wie gesagt, ich saß während dieses Spiels in einer Kommentatorenbox und habe mich um die NFL gekümmert. Ich glaube, Marius konnte aus verschiedensten Gründen auch nicht komplett die 90 Minuten verfolgen.
Ich habe so gut auf Zweitkanälen es mitgeschnitten, wie es irgendwie ging. Nur leider konnte ich Christian dabei nicht beim Sprechen zuhören. Das ist das
Okay.
Problematische.
Deswegen darf Christian jetzt ganz, ganz viel sprechen. Und ich würde sagen, wir versuchen das irgendwie so einen Mix aus, ich mache es wie Max Jakob Ost, den Spielfilm anhand eines Tickers sozusagen, wobei der hat die Spiele dann im Gegensatz zu mir zum Glück immer gesehen, euch nachzuzeichnen. Und Christian sagt uns zu den Spielsituationen und zu dem, was davor und danach passiert ist, noch ein bisschen was, inklusive natürlich seiner übergeordneten Einschätzung zu diesen beiden Teams. Inter und Juve trennen sich 4 zu 4. Los geht's in der 13. Minute, als Danilo beim Versuch, den Ball wegzuschlagen, zu spät kommt und Thuram trifft. Unstrittiger Elfmeter, so wie ich das lese, oder Christian?
Yes.
Yes. Piotr Zielinski schnappt sich den Ball und netzt 1 zum 1 zum 1 zu 0.
Der hat auf der Çalhanoğlu-Position, glaube ich, gespielt, ne? Weil der ausgefallen ist
Genau,
und
richtig.
durfte dann auch
Ja.
die Elfmeter übernehmen.
Ja, war ein bisschen kurzzeitig überraschend, weil Lautaro wäre ja auch eine Option gewesen. Zielinski hat danach gemeint, sie haben kurz miteinander gesprochen. Lautaro hat gemeint, magst du? Und Zielinski mochte. Und das hat auch gut funktioniert. Nämlich nicht nur einmal. Mario, bitte weiter du.
Dann spielt in der 20. Minute Cabal einen sehr schönen Ball auf McKennie, der nochmal ablegt für Vlahovic und der Serbe ist in Topform und trifft mal wieder. Ausgleich Juve.
Er trifft zum allerersten Mal in San Siro.
Ja,
Echt?
sehr
Ja.
schön. Ja, ist krass. Siebte Serie-A-Saison und zwar in San Siro. Also nicht nur auswärts bei Inter nicht getroffen, auch auswärts bei Milan noch nie getroffen.
Ach, krass. Okay. Okay. Und dann dreht Juve sogar das Spiel. Cambiaso, Christian, einer meiner Lieblingsspieler in den letzten Wochen und Monaten, muss ich einfach sagen. Er
Ja,
erobert den
meins.
Ball, stibitzt den Lautaro weg, geht dann über rechts der Angriff Conceição, der zieht zur Mitte und der legt dann nochmal ab für wer, glaube ich, der nur noch einschieben muss.
Ja, da muss ich ganz kurz leichte Korrektur, weil der entscheidende Zweikampf war nicht von Cangverso, sondern von Danilo. Insofern ganz passend, weil Danilo davor den Riesenschnitzer ja beim Elfmeter hatte und dann da wirklich mutig nach vorne verteidigt, sauber Danilo, Lautaro vom Ball getrennt und dann kommt der Ball zu Cambiaso und dann macht's Cambiaso schnell über rechts, genau. Aber da, dieses Tor ist wirklich auch, also am Ende super herausgespielt, aber da war der entscheidende Moment, da das nach vorne verteidigen, das sehr gute Zweikampfverhalten von Danilo.
Okay. Weil Conceição beteiligt war, ist das so bislang für dich der beste Juve-Transfer des Sommers? Diese Frage hat Marius hier reingeschrieben.
Das
Hat
ist
sich gerade mir angeeignet.
eigentlich eine Aussage von mir.
Ach so, das ist eine Aussage.
Ja gut, nach dem heutigen Spiel, glaube ich, kann man in die Richtung tendieren. Ich muss sagen, bis vor dem heutigen Spiel hätte ich sogar auch nicht obvious choice, hätte ich Kalulu genommen, weil
Na, fair.
Kalulu ja logisch im Vergleich zu den anderen großen Namen logisch unterm Radar läuft, aber gerade seit Bremer eben so schwer verletzt ist, was Kalulu da im Zentrum macht. Also heute war er auch nicht der Kalulu, kommen wir ja auch noch dazu, aber Kalulu finde ich auch so ein Prototyp für einen Thiago Motta-Spieler, eben dieses Variable, gut mit Ball am Fuß, im Ballvortrag sehr wichtig und spielt da, als hätte er schon immer da gespielt, also ja, die zwei würde ich jetzt mal nennen, aber klar, was zu Conceição kommen wir noch, also was der, also diese Dribblingfähigkeit von dem auch wirklich aus dem Stand, also man nachzufragen bei Leipzig auch, also das ist wirklich so einen zu haben, das ist schon im heutigen Fußball ein Geschenk, würde
Ja.
ich sagen, ja.
Und das ist ja tatsächlich, also gefühlt hat man diese Art Spieler in der Serie A, die so explosiv sind, nicht so häufig. Und das ist einfach sehr erfrischend, gerade bei einem Verein wie Juve das zu sehen.
Ja, und ich würde sogar so weit gehen. Ich meine, das Spiel heute ist ja outside jeglicher einzuordnenden Kategorie, würde ich mal sagen. Aber gerade für die Mannschaft für Juve, die hatten wir ja in den Wochen davor, die ja viel Ballbesitz hat, sehr gute Struktur, aber dann eben oft Probleme hatte, wenn es gegen tiefstehende, gut verteidigende Gegner ging. so einen Spieler genau dann zu haben, der dann quasi, denn Cosasau ist wirklich einer, der auch ein 1 gegen 2 nicht scheut. Also der geht einfach in diese Dribblings rein und jedes Mal aufs Neue. Also das ist wirklich, gerade eben auch für so eine Thiago Motta-Mannschaft, würde ich sagen, ein extremer Fit. Also das passt wie, ja, das passt. Und ich bin gespannt, was das für Nico Gonzalez bedeutet. Denn Nico Gonzalez, bin ich mal gespannt. Ja, ich meine Nico Gonzalez zwar auch sehr, aber ich glaube, an so einem Conceição erstmal auf der rechten Seite kommst du mal schwer vorbei. Also da muss vielleicht Thiago Motta auch was, eine neue Position oder was Neues für Nico Gonzalez finden, denn so einen Conceição lässt du in wichtigen Spielen nicht draußen.
Ja, safe. In der 35. Minute. Dann aber wieder Inter am Drücker. Mkhitaryan trifft nach Vorlage Thürams. Das klingt nach einem schön rausgespielten Tor, was ich da so im Ticker gelesen habe.
Ja, und das war's. Also da war wirklich dieses Inter mit Ball, was wir ja schon oft hatten, auch letztes Jahr. Also direktes Spiel, wenig Kontakt. Ich glaube, das sind zweimal One-Touch-Fußball, dann ist Mkhitaryan, legt sich dann einmal von rechten auf den linken und hat einen Kontakt dazwischen, sonst ist alles direkt gespielt. Ich glaube, da verliert McKenny Mkhitaryan ein bisschen, da hat er etwas Raum und dann spielen sie so klasse aus und am Ende dann auch der Abschluss von Mkhitaryan, total clever mit links, so ein Aufsetzer auch, also total, nicht hart geschossen, aber genau platziert, also da ist so quasi wieder mal der ganze Fußball-IQ von Henrik Mkhitaryan durchgekommen.
Okay. Ja, ich werde mir
eingebettet ins Sagesystem, sorry.
Ja. Ich werde mir das auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur in den Highlights nochmal anschauen müssen. Das alles. Und dann gibt es eine Minute später wieder Elfmeter und das ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich die Szene, wo du auch sagst, müssen wir nochmal über Kalulu reden, der verursacht den nämlich. Und prinzipiell muss man sagen, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, aber Juve hat extrem viele Elfmeter kassiert in den letzten Wochen.
Ja, genau, muss ich auch sagen. Das habe ich auch während des Kommentars, dann kam ja, da nehme ich auch. Also es ist wirklich sehr auffällig, finde ich, für eine Mannschaft, die ja bisher defensiv so gut funktioniert hat. 2 Elfmeter in dem Spiel, Danilo gegen Stuttgart vor wenigen Tagen und dann noch dieses wilde Douglas-Lewis-Foul ja vor kurzem gegen Cagliari, kurz vor Schluss, das Juve ja 2 Punkte gekostet hat.
Plus das Handspiel in Leipzig.
Stimmt. Genau, richtig. Danke, das auch noch. Also, das sind jetzt 5 Elfmeter in relativ kurzer Zeit und ich würde sagen, ein paar, gerade die heute, also sowohl der von Danilo als auch der von Kalulu, ja, also die fallen nicht unter die Kategorie clever. Also, das, ja, schaut sie euch in Ruhe an, aber geht, finde ich, schwer zusammen. Also eine Mannschaft, die bisher defensiv so konzentriert und gut aufgetreten ist, dass die dann ja doch solche Situationen im eigenen Strafraum immer wieder mal jetzt in den letzten Spielen zulässt, finde ich ziemlich untypisch, ja.
Und untypisch klingt dann auch tatsächlich nach der Pause, also aus Juve-Sicht, der 4. Treffer Inters, eine Anreihung von Unzulänglichkeiten in der Abwehr. Ich kann mal kurz euch sagen, was meine schlaue Live-Ticker-App da schreibt. Campiasso geht im eigenen 16er ins Tripling, statt den Ball wegzuhauen. Er verschuldet dann eine Ecke. Den nachfolgenden Eckstoß von Linksköpf Danilo direkt an den zweiten Pfosten zum freistehenden Dumfries, der mit rechts aus spitzem Winkel abzieht und 2 Verteidiger mit seinem Schuss tunnelt. Der Ball trudelt vom linken Pfosten ins Tor.
Ja, also Campiasso ist erst sehr aufmerksam in eigenem Strafraum, verpasst aber dann den Moment, vielleicht einfach ins Auszuklären zum Einwurf und wird dann von Mkhitaryan so unter Druck gesetzt, dass es eine Ecke gibt. Also am Ende muss er sich das vorwerfen lassen, aber die erste Defensivaktion fand ich gut von Cambiaso. Und dann die Ecke, klar, Danilo verlängert den ein bisschen unglücklich, aber da schaut Di Gregorio auch nicht gut aus. Also Di Gregorio hatte auch ein, zweimal, gerade so bei in Sachen Strafraumbeherrschung, wenn hohe Bälle kamen, hat er nicht seinen besten Abend. Und in dem Fall eben, ja, macht er auch keine super Figur, sage ich mal. Und dann ist es Dumfries am zweiten Pfosten, der das sehr gut macht. Also hat keinen günstigen Winkel, aber bringt den ins lange Eck. Klar, sind da viele Füße, Beine, der Ball geht durch und dann gibt's auch nichts mehr zu halten. Aber das war so eine, ja, sag ich mal, eine Verkettung. Da waren ein, zwei Juve-Sachen dabei, eben auch mit Di Gregorio zu dem Zeitpunkt, die sicherlich hätten souveräner laufen können.
Okay, und das Ganze war in der 53. Minute, und jetzt nimm du mich mal bitte mit, wie eine Mannschaft wie Inter mit einem Tor vor der Pause und nach der Pause und eine 2-Tore-Führung da noch in dieser Phase dieses Spiel nochmal aus der Hand gibt und Juve nochmal reinkommen lässt.
Vor allem, weil das 3-4 ist ein Konter, glaube ich, ne? Mehr oder weniger. Ja.
Starkes also, Juve oder Inter nachlässig?
Nee, da müssen wir jetzt, das ist gut, dass da eben nicht nur die KI quasi sozusagen, die Live-Ticker-KI quasi dabei ist, sondern denn was da wahrscheinlich nicht drin steht ist, und das muss man fairerweise sagen, Inter hatte nach dem 4-2 zwei, wenn nicht drei Riesendinger aufs Fünfte. Und dann würde ich mal sagen, ist das Spiel durch. Also Di Gregorio hat zwei richtig starke Paraden, einmal gegen Di Marco aus der zweiten Reihe, dann gegen den abgefälschten, ich weiß nicht, war es Mkhitaryan sogar, abgefälscht, also reagiert er richtig gut, gegen Di Marco war er auch stark, und dann die größte, dann gibt es nochmal Ecke, also fast alle Ecken von Inter in der Situation oder in der Phase waren gefährlich, und da köpft Lautaro Zentimeter am langen Pfosten vorbei, und das wäre jeweils das Fünfte gewesen. Also da hatte Juve auch Glück, würde ich sagen, das war auch das, was Inzaghi danach thematisiert hat. Inzaghi war richtig, er hat gesagt, riesen Enttäuschung in der Kabine, weil er gesagt, wer so viele Chancen gegen Juve rausspielt, und das muss man sich auf der Zunge zu lesen, und er trotzdem vier Dinger macht, aber Inter hätte wirklich noch 2-3 mehr machen können, müssen, sollen vielleicht sogar. Und dementsprechend, als das 3-4 dann fällt, klar, dann kriegt das wieder eine neue Dynamik, aber das 3-4 hätte aus Inters Sicht nie und nimmer fallen dürfen, denn es hätte maximal ein 3-5 sein dürfen. Das nur zu dieser Zwischenphase, sage ich mal.
Okay.
Und aber auch, weil ihr es ja fragt, genau, Marius hat es ja richtig angesprochen, da hat dann Inter schon zum Teil selbst mitgeholfen, denn die Aktion, die zum 3 führt, ist eine Zweikampfsituation in der Juve-Hälfte, wo plötzlich 2-3 Interspieler wie wild rausstechen, und wieder Conceição und Cambiaso kriegen das irgendwie gelöst, und gerade Cambiaso eben spielt eine super Verlagerung, bringt McKenny ins Spiel, und McKenny verlagert dann gut auf Yildiz, und der hat einfach ein Tempo 1 gegen 1, und das ist das, was er lang nicht mehr hatte, denn meistens in den letzten Wochen ist er auf Fünferketten oder Viererketten zugelaufen, die positioniert waren. Hier ist er im Tempo 1 gegen 1, da hat er Riesenqualitäten, und dann macht er halt das 3-4, und dann ist Inter halt einfach ein bisschen nervös geworden, wie man es halt oft so kennt, logisch. Du machst deine Dinger nicht, dann kassierst du eins, der Gegner kriegt nochmal sozusagen Aufschwung, aber da muss man schon sagen, wie gesagt, davor hätte wirklich mehrmals das Fünfte für Inter fallen können, und dann wage ich jetzt die These, dass das Spiel nicht mehr 5-5 ausgegangen wäre.
Mhm. Und du hast gerade auch Yildiz schon angesprochen, also der macht das Dritte für Juve und er macht auch das Vierte für Juve, ne?
Das ist logisch, in einem super Fußballspiel nochmal eine besondere Geschichte, denn es beginnt ja damit, dass Yildiz zum ersten Mal seit Ewigkeiten nicht beginnt. Yildiz war ja eigentlich im Prinzip die ganze Saison über gesetzt, hat ja am Anfang der Saison hinter Vlahovic auf der 10 gespielt, aber sich auch am wohlsten fühlt. Aber als dann Koopmeiners reingekommen ist, so ein bisschen in die Rotation, ist er auf links quasi gewechselt, ist aber logisch kein klassischer Linksaußen und hat da halt viel an, offensiver Gefährlichkeit verloren, denn viele erinnern sich wahrscheinlich noch an sein Traumtor gegen PSV am Anfang der Champions League-Saison, aber das war halt auch das einzige Tor bisher in der Saison. Und ich glaube, im August bei den ersten 2 3-0-Siegen von Juve hat er Vorlagen geliefert, aber danach auch keine einzige Vorlage mehr. Also er ist, was die nackten Zahlen betrifft, schon viel schuldig geblieben, obwohl er ja immer gespielt hat, immer von Anfang an gespielt hat. Und umso wichtiger war das logisch heute. Er kommt von der Bank, macht dann 2 Buden, macht auch die entscheidenden 2 Buden, dass Juve noch einen Punkt mitnimmt. Also das war, glaube ich, für ihn schon ein ganz wichtiger Moment, denn er hat vor der Saison nicht nur das große Vertrauen von Thiago Motta bekommen, sondern er hat auch die 10 von Del Piero bekommen. Das hat Juve auch groß so, wie soll man sagen, aufgezogen. Also hatten da wirklich auch großen Druck auf ihn entstehen lassen. Und dem erstmal standzuhalten für einen jungen Profifußball ist, glaube ich, keine so einfache Aufgabe bei so einem großen Club. Und dementsprechend, glaube ich, umso wichtiger war das heute Abend, was Yildiz da mit den 2 auch noch wichtigen Toren dann quasi zurückzahlen konnte.
Und wie war das dann nach dem 4-4? Haben sie dann beide gesagt, okay, Leute, jetzt sind wir komplett am Ende? Oder wer war dann der dran noch? Nicht.
Ja, da würde ich sagen, war es sogar, also es gab zwar nicht mehr die Riesenchancen, aber da hatte man, also das war dann schon, da hat man dann schon viel Thiago Motta gesehen. Juve hat nach dem 4-4 einfach weitergemacht. Und die hätten auch noch Lust aufs Fünfte gehabt. Also nochmal, wie gesagt, gab nicht mehr die Riesenchancen, aber wenn ich jetzt nach Punkten, wenn man so vom Gefühl her, hat man vielleicht eher das Gefühl gehabt, dass das dann Juve ist quasi. Und dementsprechend, ja, war das logisch ein Sense. Also wer denkt dran vor einem Spiel, dass ein Derby d'Italia 4-4 ausgeht. Und nochmal, trotz 4-4 auch noch einige Buden mehr hätten fallen können. Kurz vor der Halbzeit zum Beispiel, also beim, da stand es schon 3-2 für Inter, genau. Da hat WA auch noch eine große, oder einen schönen Schlenzer, der gar nicht so weit am langen Pfosten vorbeigeht. Das wäre schon das 3-3 zur Halbzeit gewesen. Dann, wie gesagt, diese Riesenchancen von Inter noch nach dem 4-2. Also da hätten wirklich, so komisch es klingt, aber es hätten noch ein paar Tore mehr fallen können. Dementsprechend war das ein wunderschönes Fußballspektakel. Aber ich glaube nicht, dass dieses Spiel für beide Mannschaften, wie soll man sagen, so ein bisschen eine Blaupause bildet. Außer, bevor wir jetzt dann auf die großen Sachen eingehen, bei Inter muss man, finde ich, schon dazu sagen, klar, jetzt wird ja kommen, 4 Gegentore Inter und davor in der Liga auch 2-3-2 Siege gegen Udinese Torino. Also Inter kassiert ja wirklich viel im Vergleich zu dem, was man von ihnen kennt. Aber Inter kreiert halt auch wahnsinnig viel Offensive. Und wie gesagt, heute halt auch wieder, die hätten das Spiel eigentlich auch gewinnen müssen. Und dementsprechend, ja, also Inzaghi war wirklich sauer. Auf der anderen Seite, finde ich, kann Thiago Motta auch bei den 4 Gegentoren, 2 davon sind Elfmeter, die jetzt wirklich nicht sehr clever waren. Also kann Thiago Motta auch sauer sein, gerade in der ersten Hälfte, was da im eigenen Strafraum da war. Also ja, da kann jeder viel rausziehen. Es war wunderschön anzuschauen, aber ich glaube, es war ein sehr spezielles Spiel, das wahrscheinlich so schnell nicht mehr wiederkehren wird in der Konstellation.
Da kann ich einsetzen. Opta hat die passende Statistik geliefert. Das ist das dritte Mal überhaupt erst in der Serie A, dass es mindestens 8 Tore im Derby d'Italia gab. Und das war einmal 1961, das letzte Mal, hat Juve 9-1 gewonnen. Und 1932 hat Juve 6-2 gewonnen. Sonst gab es das noch nicht.
Okay. Ja. Ich würde noch gern auf jeden Fall 2 Gedankenfragen aus der Community teilen. Francesco, Juve-Fan, schreibt deswegen auch, Juve schrammt soeben an der ersten Krise der Saison vorbei. Dennoch muss irgendjemand Çuntuli mal zur Seite nehmen und ihm nochmal erklären, dass er sich einen Rumpfkader mit Fehlplanungen nicht mehr leisten darf.
Ich glaube, da spricht so ein bisschen die spontane Emotion aus unserem guten Francesco raus, oder?
Ja, ich glaube auch. Man muss ja auch mal sagen, ne, in diesen Zeiten Doppelbelastung, Dreifachbelastung, Vierfachbelastung, Spielrhythmus, es ist halt auch, finde ich, da im Fußball gespielt, war auch schon früher so. Wenn du gerade dünnere Kader hast, bei vielleicht Teams, die nicht Bayern, also Bundesliga, nicht Bayern oder so heißen, so, ich kann mich an die, nehmen mal das Werder-Beispiel her, ne? In der Saison, als Werder 2004 Meister geworden ist, hast du halt irgendwie gefühlt, haben immer die gleichen 12, 13 Spieler gespielt, so. Und die sind fit geblieben, so. Das ist dann Glück. Klar, das ist, mit Juve kannst du es nicht vergleichen, weil dein Anspruch ein anderer ist und die finanziellen Möglichkeiten auch. Aber ich finde den Kader gar nicht so dünn. Aber sie haben jetzt halt innerhalb kürzester Zeit in jedem Mannschaftsteil einen wichtigen Spieler verloren. Und dann kannst du natürlich sagen, da brauchst du noch einen zweiten und einen dritten auf jeder Position. Aber bei Inter fängt es ja auch schon wieder an. Na, also jetzt hat sich, glaube ich, in Bern auch noch Carlos Augusto, da sah es auch noch was Muskulärem aus. Hakan ist raus. Das geht ganz schnell so. Also deswegen glaube ich, vielleicht hätte es den einen oder anderen qualitativ besseren Spieler noch außer zweite Reihe Jugend gebraucht bei Juve, aber so rumpfmäßig finde ich den Kader jetzt nicht, ehrlicherweise.
Es ist, glaube ich, also viel Kritik geht da auch in Richtung der Verteidigung, weil Kalulu da auch erst sehr spät gekommen ist, wobei er das ja auch an den Verhandlungen mit Milan gelegen hat, die schwierig waren. Und wenn man sich das mal anguckt, ich weiß nicht, ob das eine Entschuldigung ist sozusagen, aber Juve hat, wenn man Bremer mitzählt, so, das kannst du ja nicht einplanen, dass einer 8 Monate ausfällt, haben die 4 starke Innenverteidiger. Real Madrid hat auch nur 4 Innenverteidiger im Kader. So.
Hm. Zumal als Beispiel. Also ich finde auch, man muss das so ein bisschen trennen. Also wer kann planen, dass dein bester Verteidiger, vielleicht auch beste Verteidiger Serie A für die ganze komplette Saison ausfällt? Also das ist glaube ich, Hellseher ist Herr Giuntoli keiner. Und wie Marius sagt, bin ich auch völlig dabei, das sind 4 erstmal auf dem Papier, mit denen du im Zentrum schon arbeiten kannst. So, Cope Miners und Nico Gonzalez tun dir logisch auch weh. Das sind halt, das soll jetzt keine Ausreden sein, aber das sind halt logisch potenziell wichtige Spieler. Wo ich, Francesco war es, oder? Richtig?
Mhm. Ja.
Von dem die Kritik kam. Wo ich ihn schon verstehen kann, wo man mitgehen kann, sind, finde ich, 2 zwei Situationen im Kader. Zum einen der Vize Vlahovic. Da wissen wir jetzt nicht, ich kann dir nicht sagen, wie der Gesundheitszustand von Milik im Sommer war. Das kann ich logisch von außen nicht beurteilen. Es gibt aber einige, die nah dran sind, die meinten, man hat schon gegen Ende des Sommers verstanden, dass das länger dauert bei Milik. Und dann kann man logischerweise schon die Frage stellen, warum gibt's nicht mal erstmal wirklich, wenn du weißt, dass das anscheinend noch dauert, warum gibt's wirklich nicht einen, sag ich mal, zumindest auf dem Papier einen Ersatzmann für Vlahovic? Also wirklich nochmal eine zweite klare 9. Die Frage kann man stellen. Und bei den offensiven Außen, finde ich, kann man schon auch stellen. Du hast für rechts hast du gleich potenziell 3. Du hast eben Conceição, Nico Gonzalez und Wea. Und für links aber hast du Yildiz, der auch kein klassischer Linksaußen ist und dann schon auch gar kein Backup mehr. Also da, finde ich, kann man schon auch die Frage stellen, ob man das nicht hätte vielleicht ein bisschen besser können abfangen. Aber den Rest, finde ich, also Juve, also einen Rumpfkader sehe ich bei Juve nicht. So, beenden wir es mal so. Jetzt sind halt einige verletzt und das ist logisch nie schön für keine Mannschaft, aber ich würde sagen, wenn man den Kader der letzten Saison von Juve sich anschaut und den diesjährigen, dann würde ich da von einem deutlichen Upgrade sprechen.
Auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass
im Generell
in der Next Gen steht Felix Afena Can als Mittelstürmer im Kader.
Ja.
Der ist der mal im Roma-Fans immer werden sich Roma erinnern. Das ist ja das, ja, das habe ich gar nicht ja mitbekommen.
Und dann noch vom Hörer T.Blume. Ich habe es gerade noch die ganze Zeit nachgeguckt, Marius, aus welchem Chatverlauf das ist, aber ich habe nichts gefunden. Ne?
Das ist per Insta, aber das hatten wir, glaube ich, letzte Woche. Das war der gleiche Kollege Thomas wahrscheinlich, der auch bei Spotify schreibt. Ah, also okay. Das war deine Vermutung auf jeden Fall.
Ah, ja, genau. Was meint ihr eigentlich zum zweiten Sturmreihe bei Inter? Warum funktioniert das nicht? Eigentlich wird es immer erst gut, wenn ihn Sage die Spiele eingewechselt, die er eigentlich schon wollte.
Die Frage kam nach dem Bern-Spiel.
Ah, okay, na ja, gut. Weil das würde ich sonst in Klammern setzen, weil in den ersten zum Beispiel Champions-League-Spielen war Taremi richtig stark und hat da auch irgendwie oft Bälle erobert und dann auch als Pressing-Auslöser da funktioniert. Aber ja, ist es natürlich nicht die Qualität eines Lautaros und gerade vor allem in dieser Saison nicht die Qualität eines Thürams. Also, no offense, Arnautovic, aber...
Genau, nee, aber da, Mario, möchte ich dir auch zur Seite stellen. Also, ich finde Taremi schon ein Upgrade. Also, wenn man sich anschaut, wer letztes Jahr hinter Thuram und Lautaro da war, dann ist Taremi für mich auch ganz klar ein Upgrade, auch wenn er vielleicht noch nicht tortechnisch groß funktioniert hat, aber finde ich richtig, dass du darauf hingewiesen hast, der ist wahnsinnig wichtig gegen den Ball, sehr guter Pressingstürmer, sehr gut im Anlaufen und hat auch schon ein paar spielerisch sehr gute Momente gehabt. Also da finde ich Inter, frag mal bei Juve nach, ob die gerne ein Taremi, also die haben ja gar keine richtige 2, sage ich mal. Jetzt, wenn wir Milik in Klammer setzen, der anscheinend nicht vor Dezember zurückkommt, geschweige denn ein Taremi an 3 zu haben, also da sehe ich nicht das große Problem bei Inter.
Ja, ich auch nicht. Apropos Upgrade. Es ist auf jeden Fall wieder ein richtig geiles Upgrade gewesen, dass Christian hier mit am Start war.
Auf jeden
und nochmal das Spiel so hat Revue passieren lassen. Gibt es einen Satz zu sowohl Juve als auch Inter nochmal so ganz abschließend, wo du sagst, jetzt in welche Richtung es für dich in den nächsten 2-3 Wochen auch für die gehen kann, auch Champions League technisch?
Also bei Inter, wenn ich mich an unsere Saisonvorschau zurückerinnere, da hat sich bei mir wirklich gar nichts geändert. Also für mich ist Inter weiterhin ganz klar der heiße Tipp. Und wie gesagt, ja, ich weiß, sie fangen sehr viele Dinge, was sehr untypisch ist. Aber sie kreieren auch wahnsinnig viel. Und ich bin mir sicher, dass sie diese Defensiv-Aussetzer auch wieder einkassieren können. Das hat meiner Meinung nach wirklich viel mit Konzentration, mit mentaler Bereitschaft zu tun, die ist manchmal vielleicht nicht da. Und weil wir jetzt viel über Juve-Verletzte gesprochen haben, wir sollten auch nicht unerwähnt lassen, dass bei Inter Calhanoglu gefehlt hat. Und Calhanoglu ist halt auch viel mehr als nur einer der elf, die da auf dem Platz stehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich mache mir um Inter wirklich gar keine Sorgen. Das vor allen Dingen, wenn die weiterhin so viel kreieren, wie sie auch heute gegen Juve getan haben. Und bei Juve, ja, bin ich mal gespannt. Das war heute schon viel gerade. Also die ersten zwei Tore, muss man wirklich sagen, schaut es euch nochmal an. Die sind wirklich schön rausgespielt. Da war viel Thiago Motta. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Juve hat, die Statistik möchte ich euch echt nicht vorenthalten. Also ich konnte die fast nicht glauben. Juve hat in den sechs vorherigen Pflichtspielen, in vier dieser sechs Spiele, in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss aufs gegnerische Tor zustande bekommen. Ui. Also so viel zum Thema viel Ballbesitz, ja, viel Spielkontrolle, aber halt ja relativ wenig Gefahr im letzten Drittel. Und das war heute sozusagen gerade in der ersten Halbzeit diese zwei Tore, das war völlig weg. Dann auch noch dieses Comeback, du musst bei Inter nach 2-4 auswärts erst nochmal zurückkommen, einen Punkt holen, das sind viele positive Sachen. Aber klar, das Stuttgart-Spiel, das war auf jeden Fall, glaube ich, würde ich mal sagen, so ein Hallo-Wach-Spiel und dementsprechend, ja. Bin ich gespannt, wie es bei Juve weitergeht, aber ich bin auch ziemlich positiv, gerade wenn Cope Miners zurückkommt. Letzter Satz dazu. Ich glaube, gerade wenn Cope Miners zurückkommt, auf den setzt Thiago Motta auch wahnsinnig, auch wenn er noch nicht viel gespielt hat. Aber das hat man sofort gemerkt. Das ist einer seiner zentralen Spieler. Wenn der wieder hinter der Spitze spielt, dann würde sich Yildiz, bin ich mir sicher, auf links auch wieder viel leichter tun, weil die zwei auch gut harmoniert haben in den wenigen Minuten, die sie miteinander gespielt haben. Also, nee. Juve wird auch seinen Weg gehen. In der Champions League stehen sie beide gut da. Also ich mache mir um keine großen Sorgen, aber noch viel weniger um Inter, muss ich ganz klar sagen. Also ich bleibe dabei, Inter ist für mich da weiterhin der große Favorit.
Das ist auch mal eine klare Festlegung von Christian. Und dann möchte ich es hinten raus, damit auch beim Fahrradfahren in Japan man beruhigt weiter strampeln kann, dem Kevin den Gefallen tun. Und zu beiden Spieltagen, die jetzt nach Aufzeichnung folgen werden, bevor wir uns das nächste Mal wieder hören, auch mit euch beiden, Marius und Christian, so ein bisschen noch die Tipps an die Community weitergeben. Ich mach's mir mal einfach und fange an. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wird ja gespielt, am 10. Spieltag. Und da freue ich mich natürlich besonders auf Milan gegen Napoli. Ich möchte dem Kevin aber ehrlicherweise nicht versprechen, dass es da wirklich richtig viele Tore gibt. Aber es wird ein hochspannendes Spiel. Und mal sehen, ob Conte und die SSC dann in San Siro bestehen. Das ist am Dienstag auf jeden Fall ein Serie A Highlight.
Ich gucke mir Mittwoch natürlich Juve Parma an, ist klar. Viele Tore kann ich da auch nicht garantieren. Die sieht man dann vielleicht im Parallelspiel, wenn Atalanta Monza empfängt. Weil Monza natürlich defensiv auch gut ist, so grundsätzlich. Und vielleicht dafür Donnerstag Genua Fiorentina. Das könnte auch was werden.
Hast du noch einen Programmtipp für unter der Woche, Christian?
Jetzt habt ihr schön Dienstag und Mittwoch schön aufgeteilt mit zwei sehr schönen Spielen. Dann schließe ich ab am Donnerstag mit Roma gegen Torino. A, mal schauen, was sich bis dahin in Rom tut. Keine Ahnung. B, schauen, wie die Kurva Sud auf das reagiert, was jetzt hier Sonntag passiert ist. Kleiner Spoiler, nicht sehr erfreut. Die waren davor schon auf Kriegsfuß, auch teilweise mit der Mannschaft. Das wird jetzt nicht besser geworden sein. Und C, geht's dann gegen Torino, gegen die Ex-Juric-Mannschaft, die, glaube ich, ziemlich genau weiß, was Juric nicht so gern mag. Falls Juric dann noch da ist, vielleicht kann man da auch mal kurz reinschauen.
Ja, zeitgleich ist tatsächlich am Donnerstag übrigens noch Como gegen Lazio. Auch nicht so unspannend. Aber ja. Ich glaube, ich würde mich da auch eher für Roma Torino entscheiden.
Kann man euch hören in einem der Spiele?
Mich dienstags bei Milan Napoli.
Ah ja. Ja, ich bin diesen Spieltag raus dann quasi. Genau.
Okay.
Und dann bin ich am Wochenende aber auch tatsächlich nicht in der Serie A im Einsatz. Bin aber froh über die Ansetzung und werde mich dann, bevor ich Freiburg gegen Mainz begleiten werde als Kommentator, Sonntagmittag um 12.30 Uhr Napoli gegen Atalanta mir reinziehen noch, so mit einem Auge. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Spielchen.
Ja.
Gutes Spielchen.
Ja, da schließe ich mich sofort an. Sind jetzt wie ihr gesagt habt, die Wochen der Wahrheit jetzt für Napoli. Mal schauen, was da rumkommt, aber jedes Atalanta-Spiel ist zu empfehlen und Napoli gegen Atalanta, glaube ich. Da werden wir auf hohem Niveau viele schöne Sachen sehen.
Ansonsten gibt es da am Wochenende dann auch noch Ah, Udinese, Juve. Ah, kleines Derby, Monza, Milan samstags. Und am Montag, den 4. November, das ist schon wieder, das wirkt, als wäre es ewig weit weg, aber ist tatsächlich schon in nicht mal 7 Tagen dann auch wieder rumgespielt. Das sogenannte 6-Punkte-Spiel. Mama gegen Genoa.
Ja. Naja.
Wer will es mehr?
Ich habe schon Angst.
Wenn da Balotelli spielt und trifft.
Dann müssen wir gucken, wie wir dann die Aufnahme machen. Vielleicht schaffen wir es dann danach.
Ja, das sind alles Probleme von Zukunfts-Marius und Zukunfts-Mario. Und Christian muss sich da um die Terminfindung glücklicherweise sogar gar nicht kümmern. Jetzt überlege ich mal kurz, Christian, weil du gerade vorhin den Rasenfunk angesprochen hast. Das ist auch schon wieder, oh Gott, am Donnerstag gibt es auch schon wieder eine Folge, da habe ich zugesagt, ne? Das ist also sozusagen, ja, du machst dann wieder die Woche drauf, also da könnt ihr mal am Donnerstag auch die Ohren und Augen offen halten oder gerne natürlich auch dem Rasenfunk, wenn ihr es nicht eh schon tut, folgen. Ja, dann kriegt ihr da auch noch ein bisschen, muss ich mir überlegen, was. Wahrscheinlich müsste ich da mal über Milan-Napoli reden. Aber kann man schon machen, oder?
Ich glaube auch.
Oder über das Roma-Beben. Aber
das Pflicht vielleicht auch, ja.
Das sehen wir dann. Sehr gut. Apropos Folgen, dies, das wisst ihr alles, das lassen wir heute mal weg, ne? Ihr könnt uns eine Bewertung da lassen, ihr könnt uns weiterhin so fleißig schreiben, schickt uns Stadionerlebnisse.
Fotos haben wir bekommen, Fotos und Videos auch von Benny und Marco. Mhm. Die findet ihr dann bei Instagram.
Serieamore-Podcast ist da die Adresse. Folgt da mal rein, vielleicht werden wir irgendwann mal noch 4-stellig bis Saisonende. Das wäre doch was Nettes.
Ja, auf jeden.
Ja, Christian, danke, dass du den Spaß mitgemacht hast, obwohl du schon so viel geredet hast heute auch. Und aber du hast ja auch viele Tore gesehen und du hast wieder viel sehr Gutes zum Besten geben können. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, danke für die Blumen.
Es ist mir immer eine besondere Freude, dir zuzuhören.
Das freut mich, danke.
Dann startet ihr mal gut in die Woche, wenn ihr das jetzt hier hört. Viel Spaß bei den ausgewählten Spielen. Finger weg von Sportwetten, na Kevin, nur lieber Fahrrad fahren. Man kann sich auch so freuen, wenn viele Tore fallen bei Spielen. Und unsere Tipps und Anregungen sind ja auf keinen Fall dazu gebrauchen, zu tippen.
Ulle war sauber.
Ja, so. In diesem Sinne. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo. Pirlo ancora, Pirlo di tacco.